Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Unsere Predigt erzählt uns heute Morgen ein Erlebnis, das die Jünger mit Jesus nach seiner Auferstehung hatten. Sie beginnt mit dieser Aussage: Danach. Und diesem Danach geht doch einiges voraus. Was hatten die Jünger doch alles erlebt? Da waren sie am Karfreitag unter dem Kreuz, und ihnen ist alle Hoffnung, die sie hatten, zerbrochen. Sie haben auf Jesus vertraut. Sie meinten, er würde Israel erlösen, und dann stirbt Jesus dort am Kreuz. Bei den Jüngern war alle Hoffnung zerbrochen. Sie haben ihm Vertrauen geschenkt, und jetzt in den Augen des Jüngers geschieht das und er lässt sie im Stich. Sie haben ihre Existenz verlassen, ihre Arbeit aufgegeben, ihren Beruf und sind Jesus nachgefolgt. Ich weiß nicht, ob wir diese tiefe Verzweiflung der Jünger verstehen. Alles zerbrochen, alles am Ende. Und dann kam Ostermorgen. Dann ist Jesus auferstanden. Ja, sie haben ja erst am Osterabend erfahren. Aber da wurde ihr Herz wieder froh. Da ist ein tiefer Friede, eine tiefe Freude in ihr Herz eingezogen. Jesus lebt und sie haben ihn erfahren. Er ist nicht im Grab geblieben. Er hat den Tod überwunden, die Hölle besiegt. Welch eine Erfahrung haben die Jünger doch gemacht. Jesus lebt. Das hat ihre Herzen erfüllt. Aber es war alles anders geworden. Jesus war nicht mehr bei ihnen. Sie wussten, er ist auferstanden, aber sie haben ihn nicht mehr gesehen wie vorher, wo er vor ihnen hergegangen ist, wo er mit ihnen Gemeinschaft hatte, sichtbar. Jesus war jetzt nicht mehr da, zog nicht mehr vor ihnen her, so wie sie es gewohnt waren. Bei den Jüngern war der Alltag angebrochen, der Alltag ohne sichtbare Gegenwart Jesu. Wie soll es bei ihnen nun weitergehen? Auf den Befehl Jesu hin, sind sie nach Galiläa gegangen, haben sich dort aufgehalten. In dem sogenannten Petrus-Evangelium wird uns erzählt, was so dieses Empfinden war. Das Petrus-Evangelium ist eine neutestamentliche Apokryphe, die also nicht zu der Bibel gehören, aber die man da erzählt hat. Und da wird berichtet, Petrus schreibt, und ein jeder zog betrübt über das Geschehen heim in sein Haus. Ich aber und mein Bruder Andreas nahmen unsere Netze und gingen ans Meer. Was war das wohl für eine Stimmung, die sie erfüllt hat? Die Sache mit Jesus ist vorbei. Was sollen sie nun machen? Was sollen sie tun? Lasst uns wieder zurückgehen in unseren Beruf. Lasst uns wieder an die Arbeit gehen. Das war das, was in diesem Wort zum Ausdruck kommt, wenn Petrus sagt, lasst uns hinfischen gehen. Ich muss so denken, da behaupten viele heute, die Sache mit Jesus, die stimmt ja gar nicht. Die Jünger, als Jesus nun gestorben war, haben sich ausgedacht, wie könnten wir die Sache weiterführen? Und da sind sie auf die Idee gekommen, zu sagen, Jesus wäre auferstanden. Ganz anders sieht es aus. Die Jünger, sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie haben keine Strategie. Was tun wir jetzt? Und wie immer ist Petrus auch hier der Anführer. 7 Jünger waren, wie Johannes berichtet, beieinander. Und das sagt Petrus, ich will hin fischen gehen. Dahinter steht doch diese Aussage, ich gehe wieder zurück in meinen Beruf. Ich tue wieder das, was ich vorher getan habe. Sie brauchen doch einen Broterwerb. Sie müssen doch leben. Und so haben sie das Boot genommen und sind hinausgefahren. 3 Gedanken sind mir aus diesem Text heute Morgen wichtig. Erstens, Jünger leben unter eigener Regie. Erfolglos, trotz aller Mühe und Anstrengung. Was mir bei diesem Vorschlag auffällt, Petrus sagt, ich will fischen gehen. Ich will. Vielleicht sagen wir, Petrus war doch ganz vernünftig. Was sollen sie untätig herumsitzen? Aber im Verlauf der Geschichte meine ich, in diesem Ich will etwas ganz Wichtiges zu sehen. Petrus, er fragt nicht im Gebet, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Sondern er hat bei sich entschieden, ich will. Ich will mein Leben wieder in die Hand nehmen, bestimmen, wie es weitergehen soll. Und die anderen stimmen ihm zu. Liebe Gemeinde, ist das nicht oft auch unsere Situation? Im Blick auf unser Leben, da treffen wir die Entscheidungen. Dass wir das oder das tun wollen. Jakobus schreibt in seinem Brief, wenn ihr sprecht, das und das wollen wir tun, da und dahin wollen wir gehen, da sagt er, es soll vielmehr sagen, so der Herr will und wir leben. Aber wie oft treffen wir die Entscheidungen, Dinge in unserem Leben zu tun? Wie oft bestimmen wir ohne zu fragen, was Jesus sagt. Wir wählen unseren eigenen Weg. Und diese Wege sind oft klug und menschlich vielleicht das Richtige. Aber ist das menschlich Richtige auch immer das, was der Herr will? Aber wissen Sie, nicht nur im Blick auf unser persönliches Handeln in unserem Alltag, sondern wie oft auch in unserem geistlichen Leben bestimmen wir selber, was wir tun wollen. Ich will das und das tun. Und es fällt uns oft so schwer zu hören auf das, was Jesus uns sagt. Zu fragen, was willst du, dass ich tun soll? Und dann auch zu warten, bis Jesus Aufträge gibt und bis Jesus uns führt. Und so fahren die Jünger hinaus auf den See und werfen ihre Netze aus. Und was geschieht? Nichts. Johannes berichtet, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Haben sie nicht genug gearbeitet? Haben sie sich nicht angestrengt, dass sie nichts gefangen haben? Bestimmt nicht. Sie haben nicht nur den Mond betrachtet und sich schaukeln lassen auf den Wellen, sondern sie haben anstrengend gearbeitet. Sie haben uns berichtet, dass Petrus sein Obergewand abgelegt hatte. Er kam in Schwitzen in dieser kühlen Nacht auf dem See. So haben sie gearbeitet, so haben sie sich angestrengt, aber all ihre Mühe war umsonst. All ihr Anstrengen hat ihnen nichts gebracht. In dieser Nacht fingen sie nichts. Ich muss ihr denken, es war bestimmt nicht nur äußerlich Nacht bei den Jüngern. Versetzen Sie sich mal in die Lage dieser Männer. Sie wollten jetzt wieder zurück in ihren Beruf. Sie wollten wieder fischen. Und sie haben nichts gefangen. Nichts gefangen. War alles umsonst, war alles vergeblich. Sie, die Fischereifachleute, haben nichts gefangen. Wie soll es nun mit ihnen weitergehen, wenn sie in ihrem Handwerk nichts mehr leisten? Soll nun ihr Alltag so aussehen? Erfolglos, mutlos und voller Furcht? Sieht so vielleicht auch unser Alltag aus? Erschöpft im eigenen Machen, erschöpft in der eigenen Kraft? Und ich musste so denken, nicht nur im Blick auf unser äußeres Leben, sondern ist das nicht oft unsere Situation auch in unserem geistlichen Leben? Wir strengen uns an, wir versuchen das Richtige zu tun, wir mühen uns ab und unser Leben ist erfolglos. Wie wir uns auch anstrengen, wie wir auch meinen, es Gott recht zu machen, es ist erfolglos. Ich muss daran denken, wie Paulus es im Römerbrief schreibt, im Kapitel 7. Wenn er sagt, das, was ich nicht will, das tue ich. Und das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Ich dränge mich an, ich mühe mich ab und kommt nichts dabei heraus. Ist das unsere Situation? Vielleicht kennen Sie auch diese Nacht, in der offenbar wird, dass wir mit all dem, was wir tun wollen, es nicht schaffen. Muss ich so denken, bevor ein neuer Morgen kommen kann, muss es erst Nacht sein. Und die Jünger, sie machen hier auch wieder ein Stück durch von diesem Nichtvermögen und in dieser Nacht fingen sie nichts. Jesus, er hat seinen Jüngern, als er mit ihnen unterwegs war, einmal gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Stimmt das? Können wir wirklich nichts ohne Jesus tun? Leider tun wir so oft Dinge ohne Jesus, so vieles ohne Jesus und wundern uns dann, wenn in unserem Leben Erfolglosigkeit ist, wenn es so dunkel wird, wenn wir nichts zu Wege bringen, wenn wir nicht schaffen. Damit es anders werden kann, müssen wir auch uns gegenüber ganz ehrlich sein. Da steht nun am Morgen dieser Mann am Ufer, den die Jünger zuerst nicht erkennen. Und er fragt sie: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Habt ihr nichts gefangen? Habt ihr nichts, was ihr geben könnt? Und die Jünger, sie müssen sagen, bekennen: Nein, nichts gefangen. Welch ein Armutszeugnis. Nichts gefangen. Wir, die Fischer, ganze Nacht gefischt, umsonst. Wenn Jesus uns fragt: Habt ihr nichts zu essen? Habt ihr nichts zu bringen? Dass wir doch ganz ehrlich sind und ihm auch sagen, wie es in unserem Leben aussieht. Auch in unserem geistlichen Leben. Ihm sagen: Ich habe mich angestrengt, aber ich habe es nicht geschafft. Sie bekennen Jesus ihren Mangel, ihre Erfolglosigkeit. Und jetzt das Zweite. Jünger leben unter der Regie Jesu ein Leben in der Fülle. Am Morgen stand Jesus am Ufer. Gerade nach den vergeblichen Nächten unseres Lebens steht Jesus am Ufer und wartet auf uns. Da, wo Jesus ist, da ist Ostermorgen, da ist ein neuer Morgen. Da muss die Nacht weichen, die Nebel sich verziehen. Ist es nicht wunderbar, dass Jesus zu seinen Jüngern kommt? Dass Jesus hineinkommt in ihren Alltag, hinein in dieses vergebliche Mühen, hinein in ihre Situation? Jesus kommt. Wie tief die Nacht auch war, Jesus steht am Ufer. War Jesus erst am Morgen da? Er war schon in der Nacht da. Jesus hat einige Tage später seinen Jüngern gesagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und seit Jesus auferstanden ist, ist er bei uns alle Tage. Aber nicht nur in den Tagen, sondern auch in den Nächten. Auch in den Dunkelheiten, auch in den vergeblichen Mühen und Arbeiten. Jesus ist da und er wartet auf uns, um uns zu begegnen. Jesus steht am Ufer. Jesus weiß um unser vergebliches Arbeiten. Und er wartet darauf, dass er uns helfen darf, dass er uns bestimmen kann. Aber Jesus, er kann auch zusehen. Er kann auch warten, bis wir endlich gemerkt haben, dass wir mit unserem eigenen nichts erreichen können. Jesus steht am Ufer, aber die Jünger, sie erkennen ihn nicht. Sie erkennen nicht, dass es Jesus ist, der da steht. Doch traurig. 3,5 Jahre sind sie mit Jesus gegangen und haben ihn nicht erkannt. Lag es daran, dass Jesus nach seiner Auferstehung anders ausgesehen hat? Ich denke nicht. Denn wir lesen es dann auch in den Evangelien, wie Jesus zu ihnen kam und sie ihn nicht erkannt haben. Warum haben sie ihn nicht erkannt? Ach, ich denke, sie haben nicht mit ihm gerechnet. Sie haben in dieser Situation nicht mit Jesus gerechnet. Sie haben es nicht erwartet, dass er am Ufer steht. Sie sind ja im eigenen Willen an die Arbeit gegangen, haben überhaupt nicht gefragt: Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Sie rechneten nicht damit, dass Jesus in dieser dunklen Alltagsnacht da ist, dass er ihnen auch in den äußeren Nöten ihres Lebens hilft. Und geht es uns nicht oft auch so? Da kommt Jesus zu uns, da will er uns begegnen und wir erkennen ihn nicht. Weil wir nicht mit ihm rechnen. Weil wir in dieser Situation nicht damit rechnen, dass Jesus da ist. Ich denke, wir würden viel mehr Erfahrungen mit Jesus machen, wenn wir damit rechnen würden, dass er immer bei uns ist, wie die Situation auch aussieht. wenn wir damit rechnen würden, dass er auch in unserem Alltag uns beistehen will, uns in unserem Alltag helfen will. Und ein anderes, sie waren so mit sich selber beschäftigt, dass sie gar nicht an Jesus gedacht haben. Sie waren so deprimiert von ihrer vergeblichen Nachtschicht, dass sie keinen klaren Blick mehr hatten. Das wurde mir in diesem Text für mich so wichtig, dass ich doch in aller Nacht, bei aller Erfolgslosigkeit, bei allem Abmühen und Ringen den Blick zum Ufer richte. Dorthin schaue, wo Jesus ist. Jesus steht am Ufer. Aber nun habe ich gesagt, Jüngerleben unter der Regie Jesu ist ein Leben in der Fülle. Wie kam es nun zu dieser Fülle in ihrem Leben? Als sie Jesus ihr Unvermögen gesagt hatten, das sagt er ihnen ganz einfach, werfet das Netz zur Rechten des Schiffes. So werdet ihr einen Zug tun. Werft das Netz zur Rechten des Schiffes. Da sind sie die ganze Nacht auf dem See kreuz und quer gefahren. Haben auf alle möglichen Arten das Netz ausgeworfen. Und nun sagt Jesus, werft auf die rechte Seite des Schiffes. Macht das einen Unterschied, ob sie es rechts oder links rauswerfen? Sie ziehen ja sowieso das Netz hinter dem Boot her. Ich denke, hier geht es nicht um rechts oder links, sondern hier geht es darum, dass die Jünger auf das Wort Jesu hin ihr Netz auswerfen, auf den Befehl Jesu hin ihr Netz auswerfen. Sie haben bis jetzt falsch gefischt. Sie haben auf der falschen Seite gefischt, nämlich auf ihrer Seite. Sie haben nicht gefragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Sehen Sie, Jesus, er sagt nicht, ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst euch noch mehr abmühen. Nein, er sagt, werft das Netz zur Rechten. Werft's aus auf mein Gebot hin. Und da, als die Jünger das Netz ausgeworfen haben, als sie eingegangen sind auf diese Weisung Jesu, da haben sie Erfolg. Da geschieht dieses Wunder, dass sie eine Menge Fische fangen. Die Menge war so groß, dass sie das Netz fast nicht mehr ziehen konnten. Das Netz wurde voll. Ich musste mich fragen, was haben die Jünger jetzt Großes geleistet, dass sie diesen Erfolg hatten? Es war keine große Leistung. Es war das, was Jesus ihnen geschenkt hat. Sie haben dem Wort Jesu geglaubt. Sie haben dem Wort Jesus vertraut und haben ihn erfahren als den Lebendigen, als den auferstandenen Herrn. Im Eingehen auf das Wort Jesu, indem wir das tun, was Jesus uns sagt, dürfen wir ihn als den Auferstandenen, als den Lebendigen erfahren. Es ist so schwer, auf das einzugehen, was Jesus sagt? Eigentlich nicht. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann haben sie das Gleiche getan wie vorher, das Netz ausgeworfen. Aber nun haben sie es getan im Auftrag Jesu. Dass wir das uns heute Morgen auch sagen lassen, dass wir mehr abhängig werden von Jesus, ihm vertrauen, auf das eingehen, was er sagt. Jetzt, als das Unglaubliche passiert ist und das Netz übervoll wird, da dämmert es dem Johannes und er sagt, es ist der Herr. Und welch eine Reaktion bei Petrus. Da sehen wir, wie diesen Mann, der so mit seinen Gefühlen so überströmend ist, da gürtet er sein Kleid um sich und wirft sich ins Meer, um hinzukommen zu Jesus. Da sind ihm die Fische ganz egal. Da ist ihm das, was Jesus schenkt, egal. Es geht ihm um Jesus. Er möchte ganz in seiner Nähe sein. Wie ganz anders als bei dem ersten Fischzug. Da sagt der Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und jetzt war nur eines in seinem Herzen, hin zu Jesus. Mit Jesus in Verbindung. Oh, dass das auch bei uns immer mehr unser Anliegen ist, zu Jesus hinzukommen, in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein, da seine Nähe zu erfahren. Und ich denke, in dieser Nacht hat der Petrus es erkannt, was Jesus gesagt hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Und in dem gleichen Kapitel sagt Jesus, wer in mir bleibt, der bringt Frucht. Wer in meiner Nähe ist, der bringt Frucht. Wie auch unser Leben aussehen mag. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir uns von ihm bestimmen lassen, dann wird Frucht in unserem Leben sein. Und das Letzte, Jesus, der Auferstandene, lädt ein zum Mahl der Gemeinschaft. Als die Jünger nun mit ihrem Schiff ans Ufer kommen, brennt dort ein Kohlenfeuer, auf dem Fisch und Brot liegt. Jesus braucht nicht die Jünger, um das Mahl zu richten. Er braucht nicht das Boot, um Fische zu fangen. Jesus ist der Herr über alles. Und er hat alles für seine Jünger bereit gemacht. Kommt, es ist alles bereit. Welch eine wunderbare Einladung. Jesus lädt immer wieder ein zum Mahl. Zum Mahl der Gemeinschaft mit ihm. Nun ist mir so groß, wie dann Jesus sagt, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Jesus hätte die Fische der Jünger nicht gebraucht. Er hatte bestimmt genug. Aber sie dürfen mit dazu beitragen. Und er sagt, bringt von dem, was ihr jetzt gefangen habt. Das, was sie gefangen haben im Auftrag Jesu, das, was er ihnen geschenkt hat, das ist das, was Jesus von ihnen brauchen kann. Und so ist es auch in unserem Leben. Das, was Jesus uns geschenkt hat, dürfen wir ihm wiederbringen. Das will er benutzen, das will er gebrauchen. Das will er zum Segen setzen. Bringt von den Fischen, die ihr jetzt im Auftrag Jesu gefangen habt. Nur das, was Jesus in uns wirken durfte, das hat Bestand, das hat Wert. Alles andere hat keinen Wert. Unser Leben kann in dieser Welt erfolgreich sein, aber wenn es ohne Jesus geführt wird, dann ist es für die Ewigkeit umsonst. Dann haben wir einmal nichts vorzuweisen. Wir können uns anstrengen in einem frommen Leben, können uns abmühen, es gut recht machen zu wollen. Wenn es aus dem eigenen Wollen heraus geschieht, bleibt es fruchtlos. All dein Anstrengen, all dein Mühen, wenn es nicht in der Gemeinschaft mit Jesus geschieht, ist umsonst. Und wir wollen es heute Morgen für uns hören. Jesus steht am Ufer, er der Auferstandene. Wo er ist, da müssen die Nebel weichen, da muss die Nacht schwinden. Wo er ist, da ist neues Leben. Und Jesus, er will auch uns beschenken. Er will auch uns Aufträge geben. Und wenn wir eingehen auf sein Wort, wird unser Leben von seiner Fülle ausgefüllt. Amen.